Herzlich willkommen zum Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg. Hier dreht sich alles rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Erleben Sie spannende Gäste, Wissenswertes und die eine oder andere Story zum Schmunzeln. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Katrin ist wieder da. Hallo Katrin.
Hallo Ulrike.
Und wir haben ja eigentlich gedacht, das ist heute so eine kurze Folge. Ich bin mal gespannt, wie lange sie wird. Wir haben so ein sehr spezielles Thema mitgebracht, ne?
Genau, wir haben den Sperrvermerk bzw. die Sperrvereinbarung mitgebracht und gedacht, ja, wird ganz kurz, aber ich glaube, wahrscheinlich füllst du doch auch wieder ein paar Minuten.
Ja, kannst du ganz kurz vielleicht sagen, wo im Gesetzestext das auftaucht oder warum wir das mitgebracht haben?
Genau, also wir haben es mitgebracht. Es kommt immer wieder vor, gerade auch bei ehrenamtlichen Betreuungen. Da hat sich auch natürlich im Zuge der Betreuungsrechtsreform wieder ein bisschen was verändert. Da kommen wir gleich nochmal dazu, warum. Und zu finden ist es im Paragraf 1845 BGB, also ist auch unter einem neuen Paragrafen als früher und unter der Überschrift Sperrvereinbarung. Es wird aber eigentlich immer Sperrvermerk genannt, wurde auch immer Sperrvermerk genannt. Ich bin gespannt, ob es sich irgendwann als Sperrvereinbarung einbürgern wird. Mm. Man wird sehen, ist auf jeden Fall das Gleiche.
Genau, so. Erstmal, was ist denn ganz praktisch? Also so als Laie würde ich jetzt sagen, da wird irgendwie irgendwas gesperrt.
Genau, richtig. Es zählt oder es kommt vor allem, was heißt vor allem, es kommt nur beim Aufgabenkreis der Vermögenssorge vor. Und richtig, wie du gesagt hast, es wird was gesperrt. Und zwar geht es da um die Geldanlagen der Anlagegelder. Und die Hörerinnen und Hörer, die ja fleißig unseren Podcast hören, haben vielleicht jetzt auch noch eine Idee, was das ist. Nämlich, wir haben schon mal in der Podcast-Folge dazu bei den Änderungen zu der Vermögenssorge darauf hingewiesen. Es gibt ja jetzt Anlagegelder und Verfügungsgelder. Und genau in dem Bereich der Anlagegelder fällt einfach dieser Sperrvermerk, also auch letztlich diese Sperrvereinbarung, diese Neuerung wurde natürlich dann auch mit aufgegriffen in dem Paragraphen. Und wenn das eben Verfügungsgeld, vielleicht wiederholen wir es nochmal ganz, ganz kurz, geht es im Prinzip um die Einnahmen und Ausgaben, also ich sage immer die laufenden Posten, Rente geht rein und dafür geht Miete, Strom und so weiter raus und das hat man auf dem sogenannten Verfügungsgeld, in der Regel auf einem Girokonto und alles, was man darüber hinaus an Vermögen hat oder an Erspartem, das muss man ja jetzt anlegen oder sollte man eigentlich schon immer, aber jetzt ist es auch nochmal ganz klar so aufgeführt als Anlagegeld verzinslich anzulegen in Form von Sparverträgen, Sparbüchern, Sparkonten, Depots, also was es gibt, was natürlich mündelsicher ist. Mm. Und genau dieses Anlagegeld muss dann mit einem Sperrvermerk bei der Bank hinterlegt werden, beziehungsweise die Bank muss dann ein Sperrvermerk auf diesen Anlagegeldern vermerken.
Was ist das konkret? Also man kann sich ja irgendwie nicht so richtig was vorstellen darunter, ne?
Ja, genau. Also ganz praktisch bedeutet es im Prinzip, dass man als Betreuer nicht ohne betreuungsgerichtliche Genehmigung über diese Gelder verfügen kann. Das ist eigentlich so ganz einfach gesagt. Ja. Also das verzinslich angelegte Anlagegeld ist damit einfach auch nochmal besonders geschützt. Man geht ja auch dann davon aus, sind oftmals ja auch höhere Beträge, die man da anlegt und da hat. Und das bedeutet jetzt vielleicht auch mal, wenn man ein praktisches Beispiel macht, es kann sein, dass jemand zum Beispiel in ein Heim muss. Man hatte vorher immer die laufenden Kosten von normaler Miete mit Rente und hat aber ein Sparvermögen und plötzlich kommen noch Heimkosten dazu. Und dann ist es im Prinzip ganz praktisch so, die Heimkosten hat man ja auf einem Sparkonto aufgrund dieser Anlagegelder gemacht. Und wenn man davon jetzt was verfügen muss, dann muss man das bei Gericht beantragen. Also man muss dann sagen, warum brauche ich das Geld und die Nachweise beifügen. Genauso, wenn man zum Beispiel eine große Renovation hat an einem Haus, wenn betreute Hauseigentümer sind oder wenn man eine neue Küche braucht, Waschmaschine kaputt vielleicht für einen größeren Betrag und das nicht auf dem Girokonto hat. Und eben dafür gilt es dann einfach, dem Gericht das mitzuteilen. Ich brauche jetzt von meinem Anlagegeld, das gesperrt ist, den Betrag XY aus den und den Gründen. Und dann bekommt man vom Gericht im Prinzip das Schreiben, den Beschluss, die Genehmigung, dass man das haben darf, sprich umbuchen darf, dann auf das Girokonto und es dann verwenden kann.
Das ist ja einfach auch nochmal so ein Schutzmechanismus, ne, wo man sagt, da darf kein Missbrauch mit geschehen. Ne?
Ganz genau. Ist also einfach für die Betreuten nochmal so eine Instanz der Sicherung, dass man einfach sagt, da schaut nochmal auch nochmal die höhere Instanz des Betreuungsgerichts drüber, dass keine großen Gelder einfach so verschwinden können.
Genau, Katrin, jetzt vielleicht ganz kurz zwischendurch schon mal, falls die ersten mögliche ehrenamtliche Betreuer gerade schon Herzkasper kriegen, wir sagen nachher noch was dazu, wer gegebenenfalls davon befreit ist. Das fällt mir jetzt gerade ein. Nicht, dass jetzt die ersten Hörer schon halben Herzkasper kriegen, ja?
Panik und aufhören zu hören, weil sie denken, Mist, ich habe keinen Sperrver mehr. Genau.
Ja, genau, genau. Also hören Sie einfach weiter und es gibt auch Ausnahmen. Ich glaube, so viel kann man schon
ganz
mal sagen.
Genau.
Ne? Genau. Ja. Genau. Und dieser Sperrvermarkt, der gilt dann für alle Anlagen oder gibt's Ausnahmen?
Genau, also prinzipiell gilt's für alle Sparanlagen, alle Anlageformen, wo es irgendwie im Zuge der Anlagegelder drum geht. Allerdings macht das Gesetz eine gewisse Ausnahme bei der Verfügung darüber, dass man zum Beispiel bei solchen Depots über die Zinsen oder die Ausschüttungen, die man dadurch kriegt, verfügen darf. Allerdings natürlich nicht über den Betrag, den man angelegt hat, aber über diese Zinsen und die Verfügungen. Da darf man dann im Prinzip frei verfügen drüber. Und wichtig auch, es gilt auch dieser Sperrvermerk für Schließfächer.
Schließfächer, ich sehe da gedanklich vor meinem Auge so kleine silberne Kästchen, die man manchmal in den Banken sieht, oder? Meinst du das?
Ja, genau. Also es kann ja sein, dass der Betreute oder die Betreute vielleicht über große Wertgegenstände verfügen, also groß im Sinne von wertvoll. Das kann zum Beispiel sein, sehr wertvollen Schmuck, eine Münzsammlung, Gold, alles, was vielleicht auch nicht zu Hause gelagert werden sollte zur Sicherung. Oder wenn es vielleicht sogar in ein Heim geht, dass man definitiv nicht im Nachttischkästchen des Heims haben will. Und da kann es sein, dass man das in einem Schließfach hinterlegen will oder dass vielleicht da sogar schon vom Betreuten was hinterlegt ist. Und auch bei dem Schließfach muss sozusagen eine Sperre rein. Da kann man natürlich jetzt nichts draufschreiben, aber bei der Bank hinterlegt. Also sprich, ich darf auch nicht einfach ein Schließfach dann öffnen als Betreuer, sondern auch dieses Schließfach ist im Prinzip mit dem Sperrvermerk hinterlegt, dass ich erst eine Genehmigung brauche, um da gewisse Gegenstände rauszunehmen und ja letztlich über die zu verfügen.
Mhm. Und wie stelle ich mir das jetzt praktisch vor? Ich gehe zur Bank und muss dann da dran. Also wie weiß der Bankmitarbeiter das, dass es da ein Sperrvermerk gibt oder es kein Sperrvermerk gibt?
Also früher war das ganz klassisch so. Da gab es ja häufig eigentlich fast ausschließlich, sage ich mal, Sparbücher. Die werden ja auch immer mehr, zumindest in unserer Region, abgeschafft. Und man kriegt da auch in der Zwischenzeit so eine Karte bei uns. Ja. Die das noch haben, kennen das vielleicht auch. Da war wirklich in dem Sparbuch einfach wie so ein Stempel drin. Da stand Sperrvermerk, also gesperrt darf nur mit gerichtlicher Genehmigung verfügt werden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Banken das einfach ja digital in ihren Bankprogrammen hinterlegt haben. Also wenn die dann das Konto aufrufen, wenn ich jetzt am Schalter stehe und da was verfügen wollen würde, würde im Prinzip aufblinken, bitte beachten, Sperrvermerk braucht Genehmigung vom Gericht. Sowas in der Art wahrscheinlich, wie genau das aussieht, weiß ich nicht. Aber es ist im Prinzip so bei denen dann einfach auch im System hinterlegt, dass die auch wirklich tatsächlich gleich sehen, das geht nur mit einer Genehmigung.
Genau, und du hast es dann schriftlich vom Gericht sozusagen dabei und legst es vor.
Genau.
Wenn man jetzt als Betreuer so ein Anlagekonto anlegt, vielleicht auch neu anlegt, muss man dann gleich bei der Bank irgendwie anmerken, dass das eingerichtet wird oder wissen die das von alleine oder?
Also sowohl das auch. Manche machen auch den Hinweis. Also es steht ja auch im Betreuerausweis, wo man nachher dazu noch kommt, ob man befreiter Betreuer ist oder nicht. Wenn man kein befreiter Betreuer ist, sind einfach diese Sätze weg, dass man darüber frei verfügen kann. Und dann sieht die Bank schon, okay, das ist kein befreiter Betreuer, also braucht er einen Sperrvermerk. Ich glaube, einige Banken achten da auch drauf. Ich weiß nicht, ob alle Banken, aber tatsächlich ist es natürlich auch die Pflicht, als Betreuer darauf hinzuweisen, dass man zum Beispiel ein Sparkonto anlegen will, aber dass es ein Sperrvermerk hinterlegt sein muss. Also das ist auch die Pflicht des Betreuers, dass man das sozusagen sagt. Und sollte eine Bank so ein Sperrvermerk nicht eintragen, warum auch immer, gibt es vielleicht auch Haftungsgründe, dass sie sagen, nee, lieber nicht, dass wir nachher verbummeln, dass da ein Sperrvermerk war und wir haben es ausbezahlt. Ich denke, das ist dann auch eine Haftungssache der Bank. Falls die sagen, nee, so richten wir es nicht ein, dann kann man dort auch dieses Sparkonto nicht eröffnen. Mhm. Also es ist verpflichtend, dass ein Sperrvermerk hinterlegt wird.
Mhm. Hast du das schon erlebt, dass Banken das abgelehnt haben, oder?
Also ich jetzt nicht, klar. Mhm. Hier in der Region nicht, auch von Ehrenamtlichen nicht bekannt. Okay. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es, ja, ich weiß nicht, ob so Internetbanken vielleicht, aber ja, also bekannt ist es mir nicht. Okay. Ich sehe es also auch, glaube ich, nicht so als riesiges Risiko, weil man ja als Bank zum Beispiel auch hinterlegen muss, wenn ein Betreuer einen Einwilligungsvorbehalt hat und auch nicht selber über das Konto verfügen kann. Also ich denke, da sind auch die Bankprogramme und Service-Sachen mit dabei. Aber was schon interessant war bei der Recherche, schaue ich auch immer einfach nochmal, was das Internet spricht, zu den Themen, die wir haben. Und da habe ich jetzt auch ganz viel tatsächlich zu dem Thema Fortbildungsmaterial für Bankmitarbeiter gefunden durch die Betreuungsrechtsreform. Okay. Also man sieht auch, die wurden da jetzt nochmal neu geschult, weil ja doch sich da auch einiges verändert hat. Fand ich auch ganz spannend, ja.
Genau, das war ja jetzt so die Idee, da du musst als Betreuer ein neues Sparbuch oder irgendwas anlegen, also musst es neu machen, ne? Jetzt kriegst du ja aber mal Betreuungen auch neu, wo es ja vielleicht schon ein Sparbuch gibt oder ein Depot gibt. Wie ist es dann da?
Also da ist genau gleich, wenn die schon bestehen, dann muss ich nachträglich im Prinzip den Sperrvermerk eintragen lassen, beziehungsweise wenn ich meine Betreuung bei der Bank bekannt mache, dann muss ich gleich sagen, und eben das ist ja das Anlagegeld, und da muss bitte ein Sperrvermerk hinterlegt werden. Also gilt das Gleiche, auch bei bestehenden Anlagen muss man dann im Prinzip nachträglich den Sperrvermerk reinmachen.
Das ist ja jetzt eine Pflicht, die du dann als rechtlicher Betreuer hast. Die Kontrollinstanz wäre ja das Gericht. Wie prüft das Gericht das, dass du das als rechtlicher Betreuer auch richtig machst?
Genau, also mit dem Anfangsbericht muss man ja immer auch ein Vermögensverzeichnis erstellen, eine Vermögensübersicht. Somit hat das Gericht ja schon mal eine Ahnung, was für Konten liegen denn da wie vor. Und dann ist es tatsächlich eine Anzeigepflicht von uns Betreuern, dem Gericht anzuzeigen, dass man den Sperrvermerk hinterlegt hat. Und dazu gibt es Formulare, also in Baden-Württemberg zumindest. Ich glaube, auch wenn ich es richtig gesehen habe, in einigen anderen Bundesländern auch. Ja, so ein DIN A4-Blatt, wo im Prinzip die Konten eingetragen werden können. Und dann wird von der Bank bestätigt, dass die einen Sperrvermerk auf die Anlagekonten hinterlegt haben. Und dieses Schreiben mit der Bestätigung der Bank muss ich dann dem Gericht vorlegen. Also es ist im Prinzip auch so eine gewisse Bringschuld als Betreuer. Und wenn man das natürlich nicht tut, dann wird das Gericht einem auffordern, dass man jetzt bitte vorlegt, dass man einen Sperrvermerk hinterlegt hat. Also das wird auf jeden Fall eigentlich, glaube ich, immer auch sehr streng geprüft, dass das wirklich auch gemacht wird.
Ist ja auch wichtig, ne? Absolut. Also wenn man schlechte Geschichten hört, wo mal wirklich ein rechtlicher Betreuer Schindluder betrieben hat, sind es ja in der Regel Vermögensgeschichten, ne?
Ganz genau. Ich denke auch, da wo man was hört, ist es irgendwie Haus über den Kopf des Betreuten verkauft oder mein Geld ist weg. Das sind tatsächlich ja diese Geschichten, die man da immer wieder hört. Und ich glaube, damit sieht man auch, so einfach geht es aber nicht.
Eigentlich nicht. Ja, ich frage mich das auch immer, wie das geht, ne? Weil ihr habt so viele Hürden.
Richtig.
Und das Gericht ist an so vielen Stellen mit drin, mit den Anzeige- und Genehmigungspflichten, ne?
Also ich frage mich auch. Aber ich glaube, das ist wieder wie in ganz vielen Bereichen, wer Böses will oder Gemeines will, der findet wahrscheinlich auch seine Lücken. Und ich denke aber auch als Betreuer ist es einfach auch nochmal eine Absicherung bei wirklich sehr vermögenden Betreuten zu sehen, ich werde wirklich nochmal doppelt kontrolliert. Also ich finde, das ist auch entlastend für einen selber dann, einfach zu wissen, wenn man da über wirklich sehr hohe Beträge verfügt, ich kann das nicht einfach hin und her machen, sondern da muss ich einfach auch nochmal was nachweisen. Was mir jetzt vielleicht gerade noch ganz spontan einfällt, oftmals ist es ja eben auch so, wenn immer wiederkehrende Zahlungen kommen oder dass es sein kann, wenn zum Beispiel man weiß, da kommt eine Küche und man hat noch einen gewissen Betrag auf dem Verfügungskonto, dann ist es auch so, dass die Gerichte manchmal sagen, kann man erstmal noch auf dem Verfügungskonto lassen, weil in ein oder zwei Monaten kaufst du dir eine neue Küche, muss nicht hin und her geschoben werden und nachher nochmal eine Genehmigung. Aber in solchen Fällen dann bitte einfach auch dem Betreuungsgericht bei solchen Sachen eine kurze Info. Das vielleicht noch als Praxistipp auch da immer bei Finanzen auch wirklich in der Kommunikation mit dem Betreuungsgericht sein.
Ja, da tatsächlich würde ich auch noch eine ganz praktische Frage, Katrin, anschließen. Wenn jetzt ein Betreuer von so einem Anlagekonto Geld braucht, weil irgendwas Besonderes ansteht oder weil zukünftig die Heimkosten anstehen, beantragt man da einen bestimmten Betrag und sagt, so und so viel müsste rausgenommen werden und das Gericht genehmigt einen Betrag oder sagt das Gericht, ja, da darf es jetzt immer dran? Also wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Kann ich dir praktisch gar nicht beantworten, weil es tatsächlich oftmals auch unterschiedlich gehandhabt wird. Also wir haben schon Ehrenamtliche, die haben berichtet, da hat dann der Rechtspfleger das so gemacht, dass einfach immer für die Heimkosten das in Ordnung war, dass man das Anlagegeld auf das Verfügungsgeld rüberschieben kann. Also im Prinzip so dauerhafte Genehmigung jetzt mal platt gesagt. Und bei anderen ist es wirklich so, dass gewisse Beträge immer wieder genehmigt werden müssen. Aber dann nicht monatlich, sondern dass man sagt, für, keine Ahnung, halbes Jahr, 3-4 Monate möchte ich jetzt einfach mal den Betrag rüber, damit einfach die Heimkosten zum Beispiel gedeckt sind. Also das ist tatsächlich von Rechtspfleger zu Rechtspfleger auch verschieden gehandhabt. Aber klar ist, natürlich haben die auch keine Lust, jeden Monat die Heimkosten zu genehmigen. Also ja, das rüberzuschieben. Ja. Und ich glaube, da ist es auch wirklich sinnvoll, dass man sich dann bespricht mit dem Rechtspfleger und sagt, also das wird jetzt immer wieder kommen. Welchen Betrag können wir denn veranschlagen? Hier sind die monatlichen Heimkosten. Können wir das für ein halbes Jahr machen? Können wir einen Betrag machen? Also ich glaube, da gilt es einfach wirklich in der Kommunikation zu sein.
Ja, ja. Okay, jetzt hatten wir erst ja schon, bevor wir das vergessen, nämlich Katrin, wir hatten erstens schon mal angedeutet, es gibt bestimmte Betreuer, die befreit sind, auch von dieser Pflicht sozusagen. Ja, das sind wahrscheinlich die üblichen befreiten Betreuer, oder?
Ganz genau, auch hier wird wieder unterschieden zwischen den befreiten und den nicht befreiten Betreuern. Und befreite Betreuer sind, also die benötigen keinen Sperrvermerk, und befreite Betreuer sind wieder alle Verwandte in gerader Linie, also sprich Eltern, Großeltern, Sohn, Tochter, Enkel, Enkelin und Ehegatten und Geschwister der Betreuten. Also die gelten als befreite Betreuer und benötigen diesen Sperrvermerk nicht.
Okay, aber das heißt, ihr als Vereinsbetreuer, die Berufsbetreuer und die ehrenamtlichen Fremdbetreuer?
Vereinsbetreuer sind in der Regel auch befreite Betreuer.
Auch befreite?
Genau, aber Berufsbetreuer nicht.
Okay. Also das heißt, Vereinsbetreuer sind bei dem Thema Sperrvermerk auch befreit.
Genau, also bei denen steht es im Prinzip auch mit drinnen. Trifft jetzt die Ehrenamtlichen wahrscheinlich weniger, aber bei den Vereinsbetreuern ist bei uns einfach auch in den Ausweisen schon vorher das festgelegt, dass wir keine betreuungsgerichtliche Genehmigung benötigen.
Ah ja, okay. Gut, haben wir alles Wichtige zu dem Thema gesagt, oder?
Ich glaube, ich hoffe, ist eben ja, genau, einfach kurze Wissensinput. Ich denke eben, begegnet einem trotzdem immer wieder.
Ja, genau. Und falls jetzt irgendeinem Hörer oder Hörerin da jetzt noch irgendwas eingefallen ist, was wir nicht erwähnt haben, dann darf derjenige uns das natürlich gerne per E-Mail schicken an podcast@skmdivfreiburg.de. Dann gucken wir, dass wir die Frage noch beantworten. Und Katrin, wir haben ja auch eine ganz konkrete Anfrage Woche bekommen von einer Hörerin, die sich ein Thema gewünscht hat. Und dieses Thema wollen wir in der nächsten Folge gerne aufgreifen. Und es geht um das Thema Wohnungsauflösung. Das ist ja etwas, was immer wieder aufploppt, oder?
Genau, wir hatten das auch schon mal angerissen in verschiedenen Folgen, ein bisschen, glaube ich, auch geschildert. Aber ich glaube, hier ging es auch noch mal ein bisschen auch natürlich um die Frage, das war, glaube ich, auch noch vermögender Betreuter, wenn ich mich recht erinnere, und das eigene Haus, wo noch mal ein bisschen was anderes ist, wie wenn es darum geht, sage ich mal, eine Mietswohnung aufzulösen, wo man einfach auch wahrscheinlich schnell ein Mietsverhältnis kündigen muss, weil das Geld nicht ausreicht. Genau, und waren ein paar spannende Fragen dabei, die wir versuchen, nächstes Mal zu beantworten.
Genau, die werden wir uns angucken. Und da ist tatsächlich die Frage, falls Sie da auch noch konkrete Anliegen zu diesem Thema haben, können Sie sich noch melden. Also alles, was dann bis zu unserer Aufnahme an Fragen eingeht natürlich. Wenn danach noch ganz viele Fragen kommen, dann müssen wir noch eine zweite Folge dazu machen. Okay, aber das war's dann erstmal für heute. Und wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der SKM-Vereine in Baden-Württemberg rund um das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast-Kanal. Wenn Sie Themenwünsche oder Fragen zur heutigen Folge haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@skmdivfreiburg.de. Bis zum nächsten Mal.